Ja, grüß Gott. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute Abend da sein darf und dass Sie heute Abend da seid, sind. Das ist jetzt kompliziert, gell? Also ich werde einfach du sagen. Ja. Also ich freue mich, dass ihr alle da seid zu unserem Selbsthilfekurs. Wie bin ich wirklich und wer holt mich hier raus? Nein, also das zweite stand nicht auf der Einladung, aber das könnte auch vorkommen, dieser Satz. Heute Abend geht es darum, dass wir ein bisschen hinter die Kulissen von uns selber schauen. Nämlich, wir stecken in uns drinnen, aber wir wissen manchmal gar nicht, wer wir wirklich sind. Bevor wir beginnen, ich stelle mich kurz vor. Irgendwas ist... Also, mein Name ist Elfi Brinkmann. Elfi wie Zwölfi, ziemlich einfach, kann man sich gut merken. Ich bin Hobbypsychologin und diplomierte Sozialpädagogin, also furchtbar gescheit. Das sieht man schon an meiner Brille, die ich vergessen habe. Wenn ich keine wissenschaftlichen Vorträge halte, dann leite ich ein kleines Familienunternehmen in Unterschleißheim, bestehend aus 2 Teenagern und 2 Twents. Also die sind zwischen 15 und 22 Jahren alt. Und dem dazugehörigen Papa, der möchte auch versorgt werden. Genau, nebenbei versuche ich Kindern, die sich ein bisschen schwerer tun mit Lesen, Schreiben, Rechnen, die Grundlagen dafür beizubringen. Also ich bin da so eine Art Lehrerin. Ich bin wirklich froh, dass ihr heute Abend alle da seid, weil heute geht's endlich mal um die wichtigste Person auf dieser Welt. Und das bin natürlich ich. Das habe ich mir schon gedacht, dass ihr nicht vorbereitet seid darauf. Deswegen habe ich mir meinen eigenen roten Teppich mitgebracht. Ja, da steht drauf, ich kann theoretisch praktisch alles. Na? Wenn man es nicht lesen kann. Ja, und Moment, was habe ich mir noch ein bisschen was mitgebracht, damit man weiß. So, ja. Jetzt können wir weiterreden. Also ich will nicht um den heißen Brei reden. Ich bin eigentlich unverbesserlich. Ich bin die Beste in allem. Ja? Ich kann am besten Deutsch. Ich schaue am besten aus. Ich bin die Schlauste und die Größte und die Blondeste. Das seht ihr jetzt bloß nicht, weil die Haare sind gefärbt. Also ich bin einfach unverbesserlich. Ich bin die reinste Beauty Queen. Deshalb hätte ich auch ganz viele Followers auf YouTube und Facebook. Also ich bin einfach perfekt. Das kann sicherlich auch mein Mann bestätigen, der mich genau aus diesem Grund geheiratet hat und den ich deshalb heute nicht mitgebracht habe, weil er manchmal an falschen Stellen was sagt und hier vielleicht was sagen. Auf die Frage, wer bist denn jetzt du, habe ich schon mit 5 Jahren korrekt mit meinem Namen antworten können und dabei die Hand mit allen Fingern abgespreizt. Das ist ein Zeichen von Intelligenz. Als ich älter wurde, wurde das Thema ein bisschen komplizierter, weil da hätte ich ja mehr Finger gebraucht, gell, um mein Alter anzuzeigen. Und außerdem wurde es schwieriger, weil ich angefangen habe, mich zu vergleichen. Also wir Frauen neigen ja dazu, uns zu vergleichen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das kennt ihr vielleicht. Wer ist hübscher, wer ist schlauer, wer ist besser? Und wo bin ich in diesem Ranking? Wie bin ich überhaupt? Ich habe mir überlegt, warum vergleichen wir uns eigentlich? Und habe festgestellt, also ich mache das, weil ich gelernt habe, dass meine Umgebung immer den besten, schnellsten, hübschesten, die meiste Aufmerksamkeit gibt. Das ist ja so. Gell? Wer wird Klassensprecherin? Die Schönste. Gell? Wer darf immer wählen im Sportunterricht? Die Schnellste. Das gibt's ja gar nicht. Also muss man immer schauen, dass man vorn dran ist. Ja? Und woher weiß man jetzt, wo man in diesem Ranking ist? Gell? Bin ich die Schnellste? Ja, wenn die meisten in der Klasse sagen, du bist die Schnellste, dann bist du die Schnellste. Ja? Also ich merke das an den Worten und Reaktionen der anderen. Sie spiegeln unseren Wert. Deswegen habt ihr heute einen Spiegel vor euch liegen. Gell? Wir spiegeln den Wert von jemand anderem. Und wenn wir von vielen Aufmerksamkeit und Bewunderung kriegen, dann fühlen wir uns liebenswert. Wert, geliebt zu werden. Und deswegen strengen wir uns an und putzen uns raus mit dem Ziel, ich möchte liebenswert sein. Weil wir intuitiv spüren, dass wir auf Liebe und Aufmerksamkeit angewiesen sind. Das ist eine ganz einfache Gleichung. Erfüllst du die Erwartung deiner Umwelt? Bist du liebenswert? Und wenn nicht, dann kriegst du vielleicht sogar Ablehnung. Ah, das mag ich überhaupt nicht. Das trainieren wir von klein auf. Wir sind toll, damit wir liebenswert sind und im besten Fall sind wir die Besten, so wie ich. Und damit einfach unverbesserlich und voll liebenswert. Vor Jahren habe ich einmal Bibellesen in der katholischen Kirche gemacht, eine Frühschicht. Und da ging es genau um dieses Thema. Und um den anwesenden Jugendlichen und Erwachsenen ein Stück weit zu zeigen, wie wir uns selbst darstellen, habe ich Kontaktanzeigen aus einer Zeitung ausgeschnitten und vorlesen lassen. Eine Kontaktanzeige in meinem Fall würde heute ungefähr so lauten. Ich, 51, Akademikerin, voll hübsch und blond, auffallend intelligent, dabei schüchtern und zurückhaltend, 1,60 Meter groß, suche dich. Ich bin jetzt wirklich froh, dass mein Mann nicht da ist, denn es könnte sein, dass er an dieser Stelle etwas Kritisches sagt. Und mit Kritik kann ich nicht so gut umgehen. Kritik heißt, vielleicht bin ich doch nicht so unverbesserlich, wie ich gedacht habe. Kritik könnte sogar heißen, ich bin ein Loser oder eine Niete und damit nicht liebenswert. Wobei ich sagen muss, wenn es zu diesen seltenen Momenten kommt, wo wirklich jemand an meiner Unverbesserlichkeit zweifelt, es mir lieber ist, wenn es jemand ist, der mich lieb hat. Da fällt es mir irgendwie leichter, das anzunehmen. Aber um euch zu zeigen, dass ich das schon ein bisschen gelernt habe, also Kritik annehmen, will ich jetzt an dieser Stelle sagen, dass eine einzige winzige Stelle in meiner Kontaktanzeige nicht ganz der Wahrheit entspricht. Also ich bin nur 1,58 Meter und nicht 1,60. Das ist euch schon aufgefallen, gell? Aber ihr habt es nichts gesagt, weil ihr wolltet jetzt nicht unhöflich sein. Wenn man unhöflich ist, dann ist man nicht liebenswert, gell? Das kenne ich schon, das Denken. Und wahrscheinlich denkt sich jetzt die ein oder andere, spätestens jetzt, na also so toll wie diese Angeberin da vorne, da bin ich schon dreimal so gut wie die. Und dann holt ihr eure eigene unsichtbare Krone raus und fangt an, so ein Stück weit so eine Liste aufzustellen. Und sagt, naja, ich bin größer wie die Elfe und ein schönes Kleidl habe ich auch und ich kann bestimmt besser Marmelade einkochen wie sie und so weiter. Was für ein Glück, dass eure Männer nicht da sind. Neulich habe ich Passfotos machen lassen. Kennst du das? Passfotos. Schrecklich. Und dann diese biometrischen, wo man nicht lachen darf. Oh. Furchtbar. Ich bin heimgekommen, habe zu meinem Mann gesagt, schaue ich wirklich so aus? Daraufhin sagt er, ich finde dich hübsch. Aber wisst ihr, er hat schon lange Brille und in dem Augenblick hat er keine aufgehabt. Das hat mich schon beschäftigt. Denn was ist, wenn wir vielleicht gar nicht so toll sind, wie wir meinen? Wer kann mir sagen, wer ich wirklich bin? Und zwar nicht nur äußerlich, sondern in mir drin. Die Psychologen vielleicht. Deswegen haben die Psychologen gerade Hochkonjunktur. Na, das geht nicht. Ich bin selber Hobbypsychologin, ehrlich gesagt, ich sag's euch, die raten auch bloß rum. Also es ist schon ganz nett mit dem Psychologen und sie nehmen sich viel Zeit und hören gut zu, Aber dass die einem sagen können, was wirklich in mir drin ist, das ist zu viel verlangt. Vor ein paar Jahren habe ich aufgrund dieser und anderer Fragen angefangen, in diesem Buch zu lesen. Habe ich das? Dieses Buch kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir gedacht, vielleicht finde ich in diesem Buch Antworten. Vielleicht spiegelt mir dieses Buch ehrlicher, wie ich wirklich bin, ehrlicher als andere Menschen es können. Also habe ich angefangen zum Lesen. Habe keine Ahnung gehabt, aber habe halt mal angefangen. Und da ist mir am Anfang, in so einem Alten Testament, ein Satz aufgefallen, der heißt, der Mensch sieht auf das Äußere, aber Gott sieht das Herz an. Habe ich nochmal gelesen, weil ich war nicht so schnell von KP. Der Mensch sieht auf das Äußere, aha, das habe ich kapiert, das kenne ich schon, genau. Aber Gott sieht das Herz an. Oha, habe ich mir gedacht. Mit irgendwelchen Äußerlichkeiten kann ich Gott also nicht beeindrucken. Da muss schon mehr her, so Charakter und so. Also habe ich meine Performance, meine Darbietung ein bisschen variiert und quasi das, was ich ein Leben lang trainiert habe, um Liebe und Aufmerksamkeit zu bekommen, einfach ein bisschen auf Gott übertragen. Ja, wenn er nicht aufs Äußere schaut, dann ist ihm das jetzt nicht so wichtig, wie ich ausschaue, aber innen. Okay, was muss ich jetzt tun für innen? Was muss ich tun, um von Gott geliebt zu werden? Ich habe gedacht, jetzt dürft ihr auch ein bisschen denken. Ich habe schon viel geredet, jetzt dürft ihr auch ein bisschen. Ich frage euch jetzt einfach, gell? Habt ihr aufgepasst? Was meint ihr? Was muss ich tun, um von Gott geliebt zu werden? Gar nichts, ist ein bisschen wenig. Weitere Vorschläge hier. Was muss ich tun, um von Gott geliebt zu werden? Nett Leute, sein. Bitte?
Nett sein
ist ein guter Vorschlag. Ich wollte schon fast sagen, es gibt mündliche Noten, gell, wenn es so länger dauert. Aber jetzt, ihr seid gerettet worden hier. Also nett sein, gar nichts. Irgendwelche anderen Vorschläge?
Einfach gut tun.
Einfach Gutes tun? Okay. Gut. Also so 10 Gebote kann man sich... Also nicht lügen, nicht stehlen, solche Sachen, oder? Ja. Und nett sein ist Blumen gießen beim Nachbarn und so. Okay. Hab schon richtig verstanden. Sehr gut. Okay, also so Gebote halten, gute Werke, freundlich grüßen, in die Kirche gehen... Geld spenden, ganz wichtig, besonders an Weihnachten. So sammle ich dann Pluspunkte bei Gott, oder? Das funktioniert dann schon. Dann bin ich liebenswert. Dann habe ich mir überlegt, ich könnte eigentlich quasi eine Kontaktanzeige gegenüber Gott schreiben. Steht so, ne? Das habe ich dann auch gemacht. Die Kontaktanzeige, um mit Gott in Kontakt zu kommen, die hat ungefähr so gelautet. Ich, jung geblieben, immer brav, nie gemordet, nur selten gestohlen, manchmal nicht so saublöd dahergeredet oder angegeben, oft in die Kirche und zum Beichten gegangen, Arbeitskollegin geduldig ertragen, ab und zu beim Nachbarn Blumen gegossen, denke, dass ich hervorragend zu dir, Gott, passe und möchte deshalb die Ewigkeit mit dir im Himmel verbringen. Das passt doch, oder? Ihr lacht's. Aber das passt doch, oder? Manchmal denkt ihr, also ich denke, wenn ich mich charakterlich genug anstrenge, wenn ich die 10 Gebote halte, dann wird mich Gott schon lieben, oder? Dann werde ich es schon irgendwie packen, dann werde ich schon irgendwie in den Himmel kommen, oder? Oder nicht? Ich war gespannt, was Gott sagt. Ja? Und ich habe es in dem Buch nachgelesen. Was denkt Gott über uns? Findet er uns liebenswert? Ja? Was würde Gott mir spiegeln in diesem Buch? Und ich habe mir gedacht, naja, so schlimm wird es schon nicht werden, er ist ja der liebe Gott. Und ich bin sehr froh, dass ihr sitzt, weil mich hätte es vom Stangerl kaut, wenn ich nicht schon gesessen wäre, als ich es damals gelesen habe. Die Antwort von Gott steht im Römerbrief. Da ist kein Gerechter,
auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen. Sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Ihr Mund ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen, und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen.
Boah, haben sie gedacht, ein bisschen Kritik, okay, aber das ist ja der Wahnsinn. Es war jetzt nicht die Beschreibung von einem besonders bösen Verbrecher, die natürlich, das haben wir uns alle einig, bestraft gehören, sondern so sieht Gott uns Menschen ganz allgemein. Ein paar Sätze weiter heißt es, denn da ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt. Das habe ich nicht gewusst. Das war der Hammer. Da hat es mir wirklich einen Vogel rausgehaut, als ich das gelesen habe. Weil auf mich persönlich angewendet hieß es, Elfi, du bist einfach unverbesserlich, habe ich mir gedacht, stimmt, daneben. Du bist einfach unverbesserlich daneben. Wie bitte? Keiner ist gut genug, auch du nicht. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Du bist von den Wegen abgewichen, wie die anderen auch. Sie reden gemeines Zeug übereinander, so wie du auch. Und über mich reden sie auch gemeines Zeug. Und es fällt ihnen leichter, böse Dinge zu tun, als Gutes zu tun. Meine Güte, habe ich mir gedacht, das ist jetzt aber echt heftig. Es kann doch nicht sein, dass Gott zu mir sagt, ich bin einfach unverbesserlich. Daneben. Ein Totalausfall, ein Loser. Ich habe gedacht, naja, Gott sagt vielleicht zu mir, ja, Mai, Elfi, im Großen und Ganzen passt schon so. Du bist vielleicht nicht ganz so perfekt, wie du immer meinst, gell? Aber im Allgemeinen bin ich ganz zufrieden mit dir. Aber das hat Gott nicht gesagt. Er hat zu mir gesagt, du bist einfach unverbesserlich, da brauche ich gar nicht mit Renovierungsarbeiten anfangen. Da gehört ein Abriss her. Es braucht einen Neubau. Da reicht nicht nur ein bisschen Fassadenanstrich. Und da hat es mir meinen roten Teppich ganz schön unter den Füßen weggezogen, muss ich sagen, als ich das kapiert habe. Erinnert ihr euch an die katholische Frühschicht, wo ich erzählt habe? Ich habe diesen Vers von einer Dame aus der Gruppe lesen lassen. Und sie hat schon während des Lesens Schnappatmung bekommen. Ja, sie saß schon da, aber sie hat tapfer durchgehalten bis zum Schluss. Und dann hat sie die Bibel weggeschoben und hat gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Ich bemühe mich jeden Tag Gott zu gefallen. Da kann er doch nicht so ein Urteil über mich sprechen. Vielleicht denkt auch die ein oder andere von euch hier, das kann doch nicht sein. Ganz so streng und so schlimm ist doch Gott überhaupt nicht. Wir wehren uns mit Händen und Füßen gegen Gottes Beurteilung und denken, naja, vielleicht kann ich ihn genauso wie die anderen Menschen auf meine Seite ziehen. Ich muss ihn doch irgendwie überzeugen, dass ich liebenswert bin. Gott, schau doch, wie ich mich anstrenge. Schau, was ich alles für dich tue oder auf was ich alles verzichte. Da werde ich doch bestimmt liebenswert für dich, oder? Wie wird man liebenswert bei Gott? Was macht dich liebenswert bei Gott? Ist eigentlich ganz einfach. Gott liebt Sünder. Gott liebt Sünder. Aber wir wollen alle keine Sünder sein. So ein bisschen Sünder, okay. So ein bisschen, nicht so ganz so perfekt wie jetzt die Elfi hier. Aber so ein bisschen Sünder, okay. Aber nicht total. So ein Totalausfall, wie ihr ihn hier beschreibt, das kann ja wohl nicht wahr sein. Kein kompletter, unverbesserlicher Sünder, bitte. Nur so ein bisschen Sünder. Aber Gott liebt totale Sünder. Gott liebt Sünder. Sünder sind Täter. Wir wollen lieber Opfer sein. Das gefällt mir viel besser. Das ist übrigens interessant im Gefängnis, wenn man die Leute besucht, die sind auch alle Opfer. Die sind alle unschuldig da drin. Gott weiß schon lange, wie wir sind. Und Gott macht sich und uns nichts vor.
Er weiß, wir sind unverbesserliche Sünder und passen absolut nicht zu einem heiligen und reinen Gott. Die Wahrheit ist, keine Performance dieser Welt, keine noch so große Anstrengung, kein noch so großer Verzicht, kein noch so geduldig ertragenes Leid ist perfekt genug, um an Gott heranzureichen. Es macht dich nicht bei Gott liebenswert. Ich kann mich bei Gott nicht liebenswert machen. Spätestens jetzt habe ich erwartet, dass die Tomaten fliegen. Ich bin ganz froh, dass die Deko auf Tomaten verzichtet hat. Ja. Ihr sagt es vielleicht, das kann doch nicht wahr sein, Elfi, das ist zu streng, das schafft doch keiner. Irgendwie hat uns Gott doch trotzdem lieb und es schafft keiner so perfekt zu leben. Ohne irgendwelche Fehler, ohne, also jeder hat ein bisschen Sünde, oder? Das ist doch ganz normal, das schafft keiner. Doch, es hat einer geschafft. Und jetzt reden wir wirklich über die allerwichtigste Person auf dieser Erde und deswegen tue ich gerne meine Krone herunter. Die hätte nämlich er verdient. Dieser Mensch hat hier auf dieser Welt gelebt und er ist der Einzige, der es geschafft hat, ohne Sünde zu leben. Dieses Buch, das erzählt von ihm. Und demnächst feiern wir seinen Geburtstag, Weihnachten, und ein paar Monate drauf feiern wir Ostern. Jesus Christus hat als Mensch auf dieser Welt gelebt, sündlos. Das kann man sich fast nicht vorstellen. Ja? Sündlos. Wie hat er denn das geschafft? Ihr erinnert euch vielleicht an den Vortrag einer Krankenschwester vor ein paar Jahren, vor 2 Jahren, oder? 1 Jahr, 2? Die genau darüber berichtet hat. Es sah nur aus, als wenn er ganz normal auf die Welt gekommen ist. Ich weiß nicht, wer damals da war. Ja, der ist in einer Krippe geboren. Und es sah normal aus, die Geburt war aber nicht normal. Könnt ihr euch sicherlich erinnern. Und sein Tod, also es ist jetzt ein bisschen ein schiefes Kreuz, aber ihr könnt euch daran erinnern. Sein Tod hat auch nur normal ausgeschaut, in Anführungszeichen, war aber nicht normal. Ihr erinnert euch bestimmt. Jesus Christus hat gezeigt, wie sich Gott ein perfektes Leben vorstellt. Und Gott hat ihm ein Prädikat gegeben. Gott selber hat gesagt, schaut meinen Sohn an, der ist einfach unverbesserlich. Der ist unverbesserlich, der ist perfekt. Und wir Menschen, wir haben uns natürlich verglichen. Und haben gesagt, aha, der ist perfekt. Dann bin ich ja nicht perfekt. Jesus war quasi eine wandelnde Kritik für alle Menschen außenrum. Versteht's? Und das ist schlecht zum Aushalten. Ja, ganz schlecht. Wenn da immer jemand ist, der ist hübscher wie du, oder schneller, oder besser, ist schwierig für uns zum Aushalten, ja? Ein perfekter Mensch. Das halte ich nicht aus, ans Kreuz mit ihm. Das ist auch passiert. Am Kreuz hat er übrigens eine Krone aufgehabt. Eine Krone aus Dornen. Das war von Menschen gemacht, um zu zeigen, das halten wir von deinem Anspruch, König zu sein. Eine Dornenkrone. Eine sehr traurige Geschichte. Und als ich mich das erste Mal wirklich intensiv mit diesem Bericht auseinandergesetzt habe, ist was ganz Komisches passiert. Mir wurde bewusst, dass eigentlich ich viel eher an dieses Kreuz gepasst hätte als er. Ich, deren Welt sich oft nur um mich gedreht hatte und auf die Beurteilung Gottes, ihr Mund ist ein offenes Grab, viel, viel besser gepasst hätte. Ich hätte eigentlich bestraft gehört und nicht er. Was da passiert ist, war nicht fair. Es war unfair. Warum ist es trotzdem passiert? Als ich weiter darüber nachgedacht habe und nachgelesen habe, ist mir bewusst geworden, es ist passiert, damit ich nicht ans Kreuz muss. Weil ich kann vielleicht Menschen täuschen. 1,58 Meter oder 1,60 Meter, das kriege ich gerade noch hin. Aber Gott kann ich nicht täuschen. Der weiß genau, wie ich bin. Er schaut tiefer. Und er müsste mich eigentlich verurteilen. Mit einer Handvoll guten Taten kann ich nämlich die ganzen Leichen in meinem Keller nicht zudecken. Er muss mich Angeberin verurteilen. Aber genau das wollte er nicht. Und das ist was ganz Verrücktes. Er wollte mich nicht verurteilen. Also hing Jesus an meiner Stelle dort am Kreuz, freiwillig, der Perfekte für die Unperfekte, der Schöne für das Biest, damit ich freigesprochen werde von Gott. Was war Gottes Motivation dafür, dass er das gemacht hat? Meine guten Werke? Das, was ich alles Tolles gemacht habe? Nein. Seine Motivation war sein eigenes Wesen. Gott ist Liebe. Und deshalb hat er beschlossen, so zu handeln, obwohl ich alles andere als liebenswert war. Er hat es gemacht, obwohl ich ekelhaft war. Er hat mich zuerst geliebt. Es hat so gesehen gar nichts mit meinen sogenannten guten Werken zu tun. Gar nichts. Römer 3, auch im Neuen Testament, drückt es so aus. Denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes, das hatte ich schon kapiert, und werden umsonst, kostenlos für sie, gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Das war schwierig. Was heißt das? Werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Jesus Christus ist. Da musste ich erst drüber nachdenken. Was bedeutet das konkret? Was muss ich tun? Und dann habe ich darüber nachgedacht und dann habe ich gecheckt. Das Erste, was ich checken muss, ist, dass ich nicht liebenswert bin, aus Gottes Sicht. Und dass ich es auch niemals aus mir selber sein werde. Ich muss quasi meine unsichtbare Krone abnehmen und dem geben, der sie verdient. Das ist eigentlich gar nicht so schwierig. Und doch fällt es uns so schwer. Wir würden uns so gern auf unsere eigene Schulter klopfen. Wir würden uns so gern selber loben. Das hast du aber gut gemacht. Warst aber heute wieder freundlich zu der gastigen Nachbarin. Ja, das würden wir so gern. Gell Gott, da magst du mich dafür, dass ich das gemacht habe. Ja, das würden wir so gern. Das ist so in uns drinnen. Wir müssen als Erstes anerkennen, wir können uns nicht verbessern. Wir können uns nicht liebenswert machen bei Gott. Es hat lange gedauert. Aber irgendwann habe ich das gecheckt und habe meine Krone aus Stolz, das ist nichts anderes, Stolz und Werksgerechtigkeit abgenommen und habe es ihm gegeben. Das habe ich so gemacht, dass ich bewusst mit Jesus geredet habe. Bin hingegangen zu ihm und habe gesagt, jetzt nicht ganz so leicht für mich, aber ich habe verstanden, dass ich nicht besser werden kann und dass mein Leben ein Scherbenhaufen ist. Es hat schon gereicht. Das war schon der erste Schritt. Und dann habe ich ihm gesagt, könntest du bitte aus meinem Scherbenhaufen, den ich zum Teil selbst zu verantworten habe und den zum Teil andere an mir verantwortet haben, bitte wieder was machen. Könntest du das ganz machen. Das war die zweite Sache. Also ich habe erst erkannt, ich selber schaff's nicht. Und zweitens habe ich gesagt, bitteschön, könntest du da nicht was draus machen? Das war mein Gebet. Und dann ist was Wunderbares passiert in dem Augenblick. Ich bekam neues, wahres, ein anderes, ein ewiges Leben. In dem Augenblick bekam ich ewiges Leben. Und zwar mit dem Prädikat, einfach unverbesserlich. Einfach unverbesserlich. Und ich bekam es geschenkt. Nicht verdient, geschenkt. Was für eine Befreiung. Gott ist nicht in erster Linie an meinem Verhalten interessiert. Er will keine gut dressierten Menschen, die Männchen machen, wenn er pfeift. Er liebt mich, weil er sich dazu entschlossen hat. Was für eine großartige Liebe ist das? Er liebt mich und er sagt mir ins Gesicht, wie böse, ja, wie daneben ich bin. Und er zeigt mir gleichzeitig einen Ausweg aus mir selber. Der liebt mich jemand, da liebt mich jemand, der mich gemacht hat. Der liebt mich, obwohl ich nicht die Erwartungen erfülle. Merkt ihr? Es funktioniert nicht mehr. Ich muss nicht bei Gott liebenswert mich machen. Kann ich auch gar nicht. So wie wir es bei anderen Menschen versuchen. Er liebt mich, obwohl ich seine Erwartungen nicht erfülle. Leute, in euren Augen bin ich vielleicht nur eine kleine, in die Jahre gekommene Hausfrau und Mutter mit einem verstaubten akademischen Grad und einer seltsamen Vorliebe für Fußball. Gerade spielt Deutschland gegen England in Wembley. Ist schön, dass ihr trotzdem alle da seid. Aber in Gottes Augen, bin ich jetzt einfach unverbesserlich perfekt. Wahnsinn, oder? Ich weiß, dass ich die Ewigkeit mit Gott verbringen werde. Nicht, weil ich so toll bin. Das habt ihr ja jetzt schon gemerkt. Sondern, weil seine Perfektheit mir angerechnet wird. Er hat aus mir, einer Niete, einfach unverbesserlich daneben, die das noch nicht einmal gespannt hat, dass sie daneben ist, das sind die Schlimmsten, einen Volltreffer gemacht. Einfach unverbesserlich perfekt. Könnt ihr euch noch an die Schule erinnern? Ja, könnt ihr, weiß ich. Ich bin eine Art Lehrerin, deswegen, ja, immer Schule. Am Ende des Schuljahres gibt es Zeugnisse. Und wenn man gute Noten hat, dann kommt man eine Klasse weiter. Und wenn man nicht so gute Noten hat, dann macht man eine Ehrenrunde und muss nochmal die gleiche Sache lernen. Mit dem ewigen Leben ist es ähnlich. Wir krebsen durch unser Leben und hoffen, dass wir es irgendwie schaffen. Aber eigentlich sind wir nicht gut genug für den Himmel. Wir fallen durch. Zumindest sagt Gott es. Wir fallen durch. Und da reicht schon eine einzige 6. Und wir haben viele in unserem Zeugnis. Aber jetzt gibt's einen einzigen, der ein perfektes Zeugnis hat. Lauter 1er. Und jetzt kommt das, was wir uns fast nicht vorstellen können. Nämlich, er macht mir das geniale Angebot. Er sagt, schau Elfi, wenn du magst, kannst mein Zeugnis haben. Lauter 1er, perfekt. Steht erst Jesus Christus drauf und dann sagt er, ja, du kannst deinen Namen draufschreiben. Elfi Brinkmann, dann zählt das Zeugnis für dich. Boah, ich hätte gern so ein Angebot gehabt in der Schule, gell? Bei uns funktioniert das nicht, weil unser Schulsystem ist auf Leistung aufgebaut. Da wäre das unfair. Aber bei Gott funktioniert es. Das ist mit diesem zweiten Satz gemeint. Und werden umsonst, kostenlos, gerechtfertigt durch seine Gnade. Das ist Gnade. Das hat nichts mit Leistung zu tun. Das ist Gnade. Gott macht dir das Angebot, Jesus macht dir das Angebot. Mein Zeugnis zählt für dich. Mir läuft die Nase. Das ist jetzt ein Wahnsinnsangebot. Ja, brutal. Lauter 1er. Jetzt ist die Frage, was machst du damit? Nimmst du es an? Oder sagst, also danke Jesus, total nett, aber ich versuch's noch selber, ich nehme noch Nachhilfe, das wird schon klangen dann, gell? Es klang nicht. Wenn Gott mich jetzt anschaut, dann schaut er quasi das Zeugnis von Jesus an und sagt, perfekt, passt, darfst weiter. Nicht, weil ich so toll war, sondern weil Jesus so perfekt ist. Und jetzt sagt Gott, wenn er mich anschaut, das ist ein Kind Gottes. Die Elfi ist mein Kind. Wow. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Jawohl. Was macht man jetzt mit dieser Information? Ihr könnt weiter versuchen, eine Beauty Queen zu sein in eurem Gebiet und durch Leistung und gute Werke liebenswert für Gott zu werden. Dann könnt ihr euch auf die Schulter klopfen und sagen, boah, heute habe ich zumindest für 3 Minuten nicht gelästert. Es ist schon mal was. Aber es reicht nicht. Um Gottes Kind zu werden, muss man als erstes erkennen, dass man es nicht ist. Nicht automatisch. Um Gottes Kind ist man nicht automatisch. Wir können uns dagegen wehren und rechtfertigen und strampeln und so weiter machen wie bisher. Das ist euch ungenommen, aber dann wird sich auch nichts ändern. Die zweite Möglichkeit ist, man kann Gottes Angebot annehmen. Das Zeugnis, was Jesus dir anbietet, einfach annehmen und sagen, ja, Jesus, ich will das. Ich will ewiges Leben. Und ich habe kapiert, dass ich es nicht schaffe. Wie geht es? Indem man persönlich mit ihm redet und es zugibt. Du gibst einfach zu, dass Nachhilfe oder Renovierung oder sowas nicht hilft, sondern dass ein Neubau her muss. Die Bibel nennt es neue Geburt übrigens. Finde ich auch ganz schön. Und dann kriegst du ein neues, ewiges Leben geschenkt mit dem Prädikat einfach unverbesserlich. Es kostet dich gar nichts. Außer deinen Stolz. Aber ehrlich gesagt, der geht vielleicht dir und deinem Mann schon lange auf die Nerven. Insofern ist der vielleicht auch nicht schlecht, wenn der mal wegkommt. Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, könnt ihr euch an verschiedene Beauty Queens hier wenden. Es gibt nämlich welche, die früher auch so eine Krone gehabt haben. Die hat man bloß nicht so deutlich gesehen. Ne? Und die diese Krone abgenommen haben. Entschuldigung, meine Nase. Außerdem haben wir Literatur draußen. Die Magdalena hat das schon gesagt vorher. Auch Bibeln draußen, wo man das nachlesen kann. Ah, super, danke. Von allen Seiten bestürmen mich die Taschentücher. Danke dir. Danke dir. Ich habe hier auch Bibeln mitgebracht. Wer noch keine hat, kriegt heute eine geschenkt. Jawohl. Ja? Wenn ihr noch mehr Informationen braucht, könnt ihr auch zu mir kommen. Die anderen sind auch gerne bereit, euch noch weiterzuhelfen. Aber vergesst nicht, mit Jesus zu reden. Ich möchte zum Schluss noch genau das machen, nämlich kurz mit Jesus reden. Lieber Herr, ich bin so froh, dass du in mein Leben gekommen bist. Ich bin so froh, dass du aus diesem Biest was Schönes gemacht hast. Ich bin so dankbar, dass du gekommen bist und keine Erwartungen hast, dass wir irgendwie sündlos werden. Das schaffen wir nicht und das weißt du ganz genau. Aber danke, dass du hier sündlos gelebt hast und dass dein Leben für uns zählt. Und danke, dass du willst, dass alle in den Himmel kommen. Ich freue mich darüber und ich bin so froh über deine Liebe. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Amen. Dankeschön.